Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, welche Faktoren zur Entstehung von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa beitragen können. Wenn du erfahren möchtest, ob es eine Ernährung gibt, die deine Remission verlängern kann. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, welche Stellschrauben du in deinem Alltag selbst beeinflussen kannst und auch solltest, damit du deinen Darm bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung bestmöglich unterstützt.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Im deutschsprachigen Raum leben vermutlich rund 700.000 bis 800.000 Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Dabei ist Colitis ulcerosa etwas häufiger als Morbus Crohn. Und was auch interessant ist, die Erkrankungszahlen steigen seit Jahrzehnten weltweit an. Und aus diesem Grund und auch aufgrund von einigen Fragen aus meiner Community habe ich mich entschlossen, hier in den Bauchdetektivgeschichten ein CED-Special aufzunehmen. Und im ersten Teil dieses CED-Specials, der Bauchdetektivgeschichte Nummer 82, da habe ich dir erklärt, was chronisch entzündliche Darmerkrankungen genau sind, also was man darunter versteht, wie sie diagnostiziert und therapiert werden und vor allem, weil das ist ja mein Spezialgebiet, wie du dich in der Akutphase, also im akuten Schub von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ernähren solltest. Falls du diesen ersten Teil noch nicht gehört hast, schau gerne in die Shownotes, da habe ich ihn dir verlinkt, also hör den unbedingt an. Und kurz zusammengefasst, erinnerst du dich vielleicht, wenn du ihn schon angehört hast, im akuten Schub, da brennt sozusagen der Darm, ja? Da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie eine darmfreundliche Ernährung praktiziert, dass man den Darm so aufbaut oder so, sondern da geht es wirklich darum, einerseits von ärztlicher Seite medikamentös die Entzündung in Griff zu bekommen und von der ernährungstherapeutischen Seite her wirklich dich mit ausreichend Energie und Nährstoffen zu versorgen, so gut es geht und über den Weg, der halt möglich ist. Das kann sogar sein, dass es nötig ist, den Magen-Darm-Trakt komplett zu umgehen und die Energie und Nährstoffe über einen Venenzugang zuzuführen, also über parenterale Ernährung. Jetzt aber in diesem Teil des CED-Specials geht es um das, was danach kommt. Also wenn sich die Situation beruhigt hat, wenn du in der Remission bist. Das heißt, die Beschwerden, die du hast, die sind deutlich besser oder sogar gar nicht mehr da. Aber es ist so, trotzdem, die Entzündungsbereitschaft des Immunsystems, die bleibt bestehen. Es ist ja eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, also eigentlich eine chronische Erkrankung. Und Ziel der Remissionsernährung oder auch der Therapie, der medizinischen Therapie, der ärztlichen Therapie ist es, die Remission so lange wie möglich hinauszuzögern, also dass die so lange wie möglich bleibt. Ja? Und bevor wir uns jetzt dann anschauen, bevor ich dir zeige, wie du da mit Ernährung und Lifestyle deine Remission unterstützen kannst, ist es für mich wichtig, dass du verstehst, warum chronisch entzündliche Darmerkrankungen überhaupt entstehen, was da die Einflussfaktoren sind, denn das sind gleichzeitig auch teilweise Hebel oder Säulen, die dann für die Remissionsernährung wichtig sind. Also schauen wir uns mal gemeinsam die Frage an, warum entstehen denn chronisch entzündliche Darmerkrankungen? Die Antwort ist nicht so einfach, es ist bis heute nicht vollständig im Detail geklärt, aber es deutet alles darauf hin, wie bei so vielen Erkrankungen, dass es viele Faktoren sind, die zusammenkommen müssen. Also du kannst dir das eher wie ein Puzzle vorstellen. Also erst wenn du genügend Teile hast, dann siehst du das Bild, und so ist es bei der CED auch oder bei CEDs, dass sich dann erst die Erkrankung entwickelt. Oder anders gesagt, damit eine CED ausbricht, braucht es wahrscheinlich bis zu 4 Puzzleteile, die gleichzeitig da sein müssen. Puzzleteil Nummer 1 ist die Genetik. Manche Menschen bringen eine genetische Veranlagung für eine chronische entzündliche Darmerkrankung mit. Wie kannst du das feststellen? Natürlich gibt es Gentests, aber Hinweise darauf können auch sein, dass es in der Familie vorkommt. Also dass jemand in der Familie, Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel, die Großeltern, wenn man das überhaupt weiß, ja, dass die eine CED gehabt haben. Und grundsätzlich ist ein höheres Risiko natürlich bei Verwandten ersten Grades, also den Eltern zum Beispiel. Wenn die eine CED hatten, dann hast du ein höheres Risiko, dass du auch diese Gene trägst. Aber wichtig an der Stelle, Gene sind nicht Schicksal, ja? Weil sonst müssten ja quasi alle Betroffenen mit diesem Gen erkranken. Das tun sie aber nicht. Das ist auch bei anderen medizinischen Diagnosen der Fall, ja? Und darum ist es auch wichtig, dass man die anderen Puzzleteile kennt. Das zweite wichtige Puzzleteil ist nämlich das Immunsystem. Das ist höchstwahrscheinlich einer der zentralen Akteure in der ganzen Geschichte bei CEDs. Und du kannst dir das so vorstellen, wie dieses Bild wird eh oft verwendet, so als Türsteher. Stell dir einen Türsteher vor, der normalerweise entscheidet, wer darf rein, wer muss draußen bleiben, wer hat VIP-Zugang und so weiter. Und das muss im Darm das Immunsystem jeden Tag tun, mehrmals täglich. Denn der Darm ist, so wie die Haut, die Schnittstelle zur Außenwelt, ja, halt innen, ne? Und täglich kommen Lebensmittel, Bakterien, Viren, Pilze, Zusatzstoffe und so weiter mit dem Darm in Kontakt. Und deswegen sitzt auch ein Großteil des Immunsystems im Darm. Ja, 70% sind da so die Zahlen, die so kursieren. Und bei einer CED, da scheint dieser Türsteher irgendwie überzureagieren. Ja, der schlägt Alarm, obwohl gar keine echte Gefahr ist. Der sagt, boah, das sind irgendwelche Riffraffs. Oje, und die Alarmanlage, die bleibt quasi dauerhaft eingeschaltet, und das ist auch diese Entzündungssituation, die dann da passiert, ja. Das dritte Puzzleteil, das ist der Darmzoo. Und da, also das Mikrobiom, die Mikrobiota. Und das finde ich besonders spannend, denn das hat sich eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, da hat sich die Forschung insgesamt sehr auf den Darm, also das Mikrobiom, konzentriert. Natürlich allgemein, aber gerade bei CED-Betroffenen, da sieht man einfach häufig eine geringere Artenvielfalt des Zoos, also eine geringere Diversität, und häufig weniger Bakterien, die diverses Darmzoofutter, aka Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, zu zum Beispiel kurzkettigen Fettsäuren wie Butyrat verarbeiten. Butyrat ist ein wichtiger Energielieferant für die Darmschleimhautzellen. Das heißt, die Bakterien machen das und die füttern dann da die Darmschleimhautzellen damit. Ja? Und das sieht man eben, dass das bei CED-Betroffenen, dass die weniger von diesen Bakterien haben. Und dass oft mehr Bakterien aus Gruppen wie Proteobakterien oder bestimmte E. coli-Stämme, die mit Entzündungsprozessen in Verbindung gebracht werden, mehr sind, ja, wenn man so eine Analyse macht. Natürlich ist das nicht immer kausal. Das bedeutet, nur weil man das sieht, heißt es nicht, dass das die CED auslöst. Ja? Das ist so immer diese Henne-Ei-Frage. Was war zuerst da? Die Entzündung? Und das hat dann zur Veränderung der Darmzoo-Zusammensetzung geführt, also zur Dysbiose, oder war zuerst diese veränderte Zusammensetzung da, und das öffnet dann Tür und Tor für die Entzündungen. Weiß man nicht genau. Vermutlich beeinflussen sich beide Faktoren gleichzeitig, aber es ist ein wichtiges, wichtiges Puzzleteil. Und das vierte Puzzleteil, das sind Umweltfaktoren. Man geht heute davon aus, dass Umweltfaktoren mitentscheiden, ob eine CED tatsächlich ausbricht. Und zu diesen Umweltfaktoren gehören zum Beispiel Rauchen. Das ist ganz gut belegt. Aktive Raucher und Raucherinnen haben oft kompliziertere Verläufe, haben häufig Operationen, also dass wirklich dann Teile des Darms entfernt werden müssen, sprechen auch schlechter auf die Therapien an. Es gibt da übrigens auch Unterschiede zwischen Morbus Crohn, Colitis und Ulcerosa. Für Morbus Crohn ist es so, dass Rauchen das generelle Risiko erhöht, dass Morbus Crohn ausbricht. Auch das Schubrisiko, also dass man von der Remission in einen akuten Schub schlittert, und das Risiko, dass eine Operation nötig ist. Bei Colitis ulcerosa ist das nicht so genau belegt, aber trotzdem ist das natürlich kein Argument fürs Rauchen. Der zweite Umweltfaktor, der wichtig ist, ist Antibiotika, weil sie natürlich die Zusammensetzung des Darms so verändern können. Hier auch wieder, Antibiotika können lebensrettend sein. Antibiotika sind wichtige Medikamente und ich möchte mit dieser Info hier jetzt nicht bewirken, dass du da total alles das immer ablehnst. Wenn es nötig ist, ist es wichtig, das zu nehmen. Aber es ist einfach klar, dass Antibiotika oftmals nicht nur gegen die krankmachenden Bakterien wirken, sondern eben auch unseren Darm zu beeinflussen. Vor allem, wenn man sehr oft Antibiotika bekommen hat, zum Beispiel in der Kindheit. Also ich bin jetzt fast 50 und seinerzeit, wie ich ein Kind war, war das einfach noch nicht so bekannt, diese ganzen Zusammenhänge. Und man hat einfach schneller mal Antibiotika verschrieben. Und da sieht man eben auch, bei sowas sieht man ein erhöhtes Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen dann im Erwachsenenalter. Aber nochmal wichtig, es bedeutet nicht, dass Antibiotika Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa verursachen können. Aber sie können bei Menschen mit genetischer Prädisposition, also unter Anführungszeichen Menschen, die da anfällig sind, die die Gene haben, eines von mehreren Puzzleteilen sein. Vor allem dann, wenn sie sehr häufig gegeben wurden oder werden und wenn auch nichts gemacht wird nachher oder währenddessen, um den Darm zu, also um die Schäden im Darm zu wieder zu reparieren, halbwegs. Also komplett geht das eh nicht, aber man kann es natürlich im Rahmen halten. Das nächste Puzzleteilchen sind Magen-Darm-Infektionen. Denn auch bestimmte solche Magen-Darm-Infektionen werden mit einem erhöhten Risiko für den Ausbruch einer CED in Verbindung gebracht. Und es ist besonders interessant, dass Menschen häufiger von einer durchgemachten Magen-Darm-Infektion berichten, bevor sie dann später die Diagnose einer CED bekommen. Wie kann das sein? Ja, mögliche Erklärungen sind zum Beispiel, dass natürlich so ein Magen-Darm-Infekt das Mikrobiom, also den Darm, so verändert. Es gibt auch welche, die das Immunsystem beeinflussen, auch dauerhaft beeinflussen. Das haben wir jetzt auch bei Corona, also bei Covid-19 gesehen. Und dass natürlich so eine Infektion auch immer die Motilität, also den Transportmechanismus im Darm beeinflusst oftmals und auch die Darmbarriere, also diese Gesamtheit, diese vier Schichten, die es gibt. Ich habe einmal eine Bauchdetektivgeschichte zum Thema Leaky Gut aufgenommen, da erkläre ich das ganz genau, das kannst du gern dir mal heraussuchen und anhören. Aber das wird auch auf die Mitleidenschaft gezogen, kommt natürlich auch darauf an, wie schwer so eine Infektion war. Und da ist es auch wieder so, wie bei den anderen Umweltfaktoren, diese Magen-Darm-Infektion, die kann möglicherweise auf den Startknopf drücken, wenn bereits eine bestehende genetische Veranlagung für eine CED da ist. Der nächste Umweltfaktor, du siehst, es ist eine ganze Reihe, ja, ist die Urbanisierung. Wir leben ja alle mittlerweile hier in der westlichen Welt in modernen Industriegesellschaften und man weiß oder man sieht in den Daten, dass CEDs deutlich häufiger in der Stadt vorkommen als auf dem Land, in industrialisierten Ländern viel häufiger sind und vor allem in so westlich geprägten Gesellschaften. Warum das so ist, das wissen wir nicht genau. Es gibt natürlich da auch wieder einige Punkte, die da diskutiert werden. Zum Beispiel, dass wir weniger Kontakt zu Tieren und Umweltkeimen haben, wenn wir in der Stadt aufwachsen, dass man in Industrieländern häufiger natürlich Zugang zum Beispiel zu Antibiotika hat, ja, dass das häufiger verschrieben wird und eingenommen wird und dass wir natürlich auch veränderte Lebensstilfaktoren haben. Wir bewegen uns weniger, wir sind sehr eingespannt. Manche von uns sind unter chronischem Stress, ja, auch wenn es zum Beispiel Spaß macht, aber trotzdem dieses ständige Erreichbarsein, Verfügbarsein, Termine, To-Dos, zack, zack, zack. Also das Leben ist sehr schnell geworden, vor allem in modernen Industriegesellschaften. Und last but not least, die veränderten Ernährungsgewohnheiten. Und das führt gleich zum letzten Umweltfaktor, der eine große Rolle spielt und vor allem für mich als Bauchdetektivin, als Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin natürlich ein wesentlicher Teil ist, nämlich die Ernährungsweise, vor allem die westliche Ernährungsweise. Und da versteht man, also das ist so ein Fachausdruck, westliche Ernährungsweise, ja, da versteht man typischerweise eine Ernährung, die eher geprägt ist von vielen Fertigprodukten, hochverarbeiteten Lebensmitteln, sogenannten Ultra-Processed Foods. Da fallen zum Beispiel drunter diverse Süßigkeiten und Knabbereien, Getränke, also Softdrinks, Energydrinks, auch Frühstücksprodukte, irgendwelche Cereals, die oft sehr stark zuckrig sind, kaum mehr irgendwelche Ballaststoffe in deinem Darm zu Futter enthalten, natürlich auch verarbeitete Fleischwaren, genau, Fertiggerichte. Ich möchte aber nicht sagen, dass Ultra-Processed Foods alle schlecht sind. Es gibt auch Fertiggerichte, die durchaus okay sind, auch von der Zutatenliste, und die man auch aufpeppen kann. Aber das passiert halt bei vielen nicht. Ja, die essen das einfach so und in größerer Menge. Die Lebensmittel in der westlichen Welt, die haben auch oft einen hohen Anteil an Zucker, hauptsächlich Weißmehl und auch gesättigten Fetten und auf der anderen Seite wenig Ballaststoffe, wenig Darmzufutter, wie ich immer gerne sage. Also das heißt, das hält sich nicht die Waage, sondern die Waage ist komplett gekippt und das, was eigentlich unseren Darm so ernähren würde, Obst, Gemüse, Salate, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, Kerne, Kräuter, das geht ins Hintertreffen und ja, logischerweise ist das eben der Grund, warum dann der Darm so verhungert, mehr oder weniger, wird immer kleiner, die Vielfalt sinkt. Und wenn du dich zurückerinnerst an eines von diesen wichtigen Puzzlesteinen, ist genau dieses Thema, ja. Gleichzeitig werden dann natürlich weniger kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, Propionat produziert oder Acetat auch, die ja wichtige Energielieferanten für die Darmschleimhautzellen wären. Ja, also es ist ein Zusammenhang da, ein logischer, und der sich eben auch in den Daten zeigt. Und das Zweite ist, dass natürlich die Lebensmittel oft viele Zusatzstoffe enthalten und das wird auch als ein möglicher Faktor diskutiert. Besonders untersucht werden, aber die Forschung ist da noch am Laufen, ja, Emulgatoren und bestimmte Verdickungsmittel, und die können insgesamt möglicherweise die Zusammensetzung des Darmzoos verändern, die Darmbarriere wiederum beeinflussen und Entzündungsprozesse fördern. Also das heißt, das ist alles wichtig, und es gibt zum Beispiel Daten, dass gewisse Zusatzstoffe, Polysorbat 80, dass das zum Beispiel einen akuten Schub triggern kann. Ja? Und ja, natürlich, die Frage ist auch, ob es da wirklich harte Forschungsdaten jemals geben wird, weil natürlich da eine Industrie dahinter ist, die diese Zusatzstoffe verwendet. Und ich will da auch wieder keine Panik schüren, dass man das überhaupt nicht niemals essen kann und dass das alleine, das wird keine CED auslösen. Aber ich erkläre es meinen Patienten und Patientinnen immer und wir schauen dann immer gemeinsam, wie wir Alternativen finden können. Weil es gibt ja gerade, wenn wir dieses Polysorbat 80 als ein Beispiel nehmen, das kommt zum Beispiel in Kokosmilch vor, damit es schön eben gemischt bleibt. Ja? Und es gibt Kokosmilch ohne Polysorbat 80 und da hat man dann halt das Problem, dass sich oben dieser Fettpfropfen immer absetzt und unten das Wasser ist. Und das muss man halt dann verrühren oder schütteln ordentlich. Ja? Und wenn man es weiß, dann kann man es machen. Und wenn man es aber nicht weiß, dann kauft man halt die mit dem Polysorbat 80 drinnen. Ja? Also auch wiederum, ja, das alles im Rahmen natürlich sehen. Mir geht es jetzt darum, dir heute zu zeigen, du hast jetzt schon gesehen, nach all diesen Einflussfaktoren, den Puzzlesteinen. Du kannst natürlich nicht alle Puzzlesteine beeinflussen. Deine Gene kannst du nicht verändern. Du kannst auch nicht die Uhr zurückdrehen, ja, das Rad der Zeit. Und wenn du als Kind häufig Antibiotika bekommen hast oder Magen-Darm-Infektionen gehabt hast in letzter Zeit, dann, jo, das ist Geschichte, das kannst du nicht mehr ändern. Aber es gibt eben zwei große Bereiche, die du in der Hand hast. Ein Bereich, eine Säule für mich ist eben die Ernährung. Und die zweite Säule ist Stressbalance und Lebensstil. Ja? Und genau diese beiden Säulen, da möchte ich jetzt in dieser Bauchdetektivgeschichte mit dir reinschauen und schauen, was du da machen kannst. Sowohl prophylaktisch, ja, dass eine CD vielleicht gar nicht ausbricht, obwohl du die Gene hättest, aber eben auch, wenn du jetzt eine CED-Diagnose hast und jetzt gerade in die Remission gekommen bist, was kannst du machen? Wie kannst du diese zwei Säulen Ernährung und Stressbalance und Lifestyle nützen, dass du deine Remission, solange es geht, verlängerst? Also zur Säule Nummer 1, der Ernährung. Grundsätzlich gilt, wie gesagt, es gibt die Schuberernährung, wir haben gesagt, Energie- und Nährstoffversorgung sicherstellen, ja, sehr hoher Eiweißbedarf, hoher Energiebedarf, da muss man sich wirklich gut begleiten lassen und schauen, wie man das dann aufstellt, ja. Aber in der Remission, da geht es, das ist ganz anders, ja, da geht es um das, so bunt und abwechslungsreich wie möglich zu essen. Also alles, was dir schmeckt, was du gut verträgst, das Essen, zum Beispiel reichlich wirklich Salat, Obst, Gemüse, Kräuter, Nüsse, Samen, Kerne. Beim Eiweiß ist es eher ratsam von den Daten, die wir haben, dass man eher auf Geflügel setzt, Huhn, Pute statt rotem Fleisch, ja, also Rind, Schwein, Kalb, Wild. Besser eben weißes Fleisch und Fisch vor allem, weil das eine wichtige Omega-3-Quelle ist und Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmend. Ja, also das ist ein positiver Effekt, den du da nützen kannst. Kein Alkohol möglichst, kein Rauchen. Und auch, je nachdem, da musst du für dich selber den Weg finden, eher keine Extreme, nicht extrem scharf, nicht extrem würzig, extrem salzig, extrem süß. Ja? Wenn dich das eher triggert, dann musst du für dich herausfinden, es gibt Menschen, die können auch mit einer CED schärfer essen und das funktioniert gut. Ja, da gibt es eben auch kein richtig oder falsch. Und natürlich, wenn du eine Laktoseintoleranz hast, dann laktosefreie Milchprodukte verwenden. Oder wenn natürlich andere Diagnosen bei dir sind oder wenn du irgendwelche Operationen hast, wo dir jetzt Teile des Darms fehlen, die zum Beispiel eine wichtige Resorptionsstrecke wären, beispielsweise eben das terminale Ileum, also das ist der letzte Teil des Dünndarms. Da muss man dann schauen, das habe ich auch in Teil 1 gut erklärt, wegen B12, wegen eventuell den Gallensäuren, dass da nicht zu einem Gallensäureverlustsyndrom kommt und so weiter. Ja. Das muss man dann individuell auch anschauen in der Ernährungstherapie. Wichtig ist auch langsam essen und gut kauen. So kannst du deinen Darm gut unterstützen und auch Fokus aufs Essen, Zeit nehmen zum Essen, da den Stress, den Druck, den Speed rausnehmen sozusagen. Und also das mal so als Basis möchte ich dir mitgeben. Und dann ist aus dem, was ich vorher schon gesagt habe, mit den Umweltfaktoren, mit den Puzzlesteinen, ja, ganz klar, der Darm so spielt eine riesen Rolle. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern da stütze ich mich auf die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse der letzten Jahre, Jahrzehnte. Das ist wirklich ganz, ganz klar. Der Darm Zoo ist super wichtig und darum ist auch das Darmzoofutter super wichtig. Und das sind im Fachjargon die Ballaststoffe, aber auch sekundäre Pflanzstoffe. Schauen wir uns mal die Ballaststoffe an. Da teilen wir ein in lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Und die unlöslichen Ballaststoffe, die sind eher nicht so beliebt beim Darmzoo, ja, die werden deutlich weniger fermentiert und die sollen eher das Stuhlvolumen erhöhen und die Darmbewegung unterstützen, diese Peristaltik, die wir haben, ja. Die sind vor allem in Vollkornprodukten, in Nüssen, Samen, in Kleie drinnen, Weizenkleie, Haferkleie, sowas oder auch in so festeren, fasrigeren Gemüsesorten, Kohlgemüse, Sellerie, Fenchel, Karotten, Paprika. Und dann gibt es auf der anderen Seite die löslichen Ballaststoffe. Und die können einerseits Wasser binden, drum löslich, ja, und, also das heißt, die quellen auch auf, ja, und sie werden von den Darmbakterien vor allem super gerne fermentiert. Da gibt es zum Beispiel Fecalibacterium prausnitzii oder Roseburia oder das Eubacterium rectale. Das sind Bakterien, die ganz fleißig auch diese kurzkettigen Fettsäuren, das Butyrat, wie ich schon erwähnt habe, produzieren. Und ich habe es eh schon gesagt, Butyrat ist super spannend, weil es nämlich dann die Bakterien deiner Darmschleimhautzellen weitergeben als Futter. Ja, das ist eine total tolle Symbiose. Und diese löslichen Ballaststoffe, die finden sich zum Beispiel in Haferflocken, da ist das Beta-Glucan drinnen, das auch zum Beispiel auf den Cholesterinspiegel gute Auswirkungen hat. Hülsenfrüchte, also da sind Galacto-Oligosaccharide drinnen, also Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Soja und so weiter. Ja. Kern- und Steinobst, Zitrusfrüchte, Beeren, Karotten, also bei Kern- und Steinobst meine ich sowas wie Apfel, Birnen, Quitten, Nektarinen, Pfirsiche, Zwetschgen, Pflaumen. Da ist unter anderem Pektin drinnen als löslicher Ballaststoff. Und dann gibt es noch einen löslichen Ballaststoff, der nennt sich Inulin. Der ist in Chicorée drin, Topinambur, Schwarzwurzeln, Antischocken, Spargel, aber auch den Zwiebelgewächsen, also Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Schalotten. Wenn wir schon bei diesen Zwiebelgewächsen sind, in denen sind auch die FOS drinnen, die Fructooligosaccharide oder Fructane. Auch in den glutenhaltigen Getreidesorten sind die drinnen. Ja. Also Weizen, Dinkel, Roggen enthalten eben diese Fructooligosaccharide, die FOS. Ja. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel sowas wie Flohsamenschalen oder Leinsamen, Chiasamen. Genau, das ist alles die Gruppe löslicher Ballaststoffe und ich habe das jetzt so ein bisschen aufgedröselt, aber es ist eigentlich so, dass es oft auch Mischungen gibt. Also es ist nicht nur so, dass eben Inulin, dass Chicorée nur Inulin enthält, es kann dann auch FOS dabei sein. Also das ist in der natürlichen Ernährung immer eine Mischung und das ist auch das Tolle daran, denn das ist der große Vorteil zu Ballaststoffpräparaten. Es gibt ja auch, werde ich auch immer wieder gefragt, wie ist das mit Akazienfasern, mit PHGG, also teilhydrolysiertes Guarkernmehl. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber das ist halt nur ein Gericht sozusagen. Oder das wäre, wie wenn ich dir jetzt Pudding hinstelle, wenn ich Glück habe und du magst Pudding, dann isst du den gern und freust dich drüber. Und wenn du keinen Pudding magst, dann ja, wird das nicht so gut ankommen, ja. Und beim Darmzoo ist es genauso. Du musst dir da vorstellen, der Zoo, die verschiedenen Zootiere fressen verschiedene Ballaststoffe gerne. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, da eher diese Vielfalt drinnen zu haben. Und Vielfalt ist das Stichwort, das Schlagwort. Es geht wirklich um die Vielfalt und nicht die Menge. Das ist auch so ein Trugschluss. Manche denken sich, boah, da muss ich jetzt diese so viel Obst und Gemüse und das vertrage ich gar nicht oder mag ich nicht. Und das ist gar nicht so das Ding. Ja? Es geht da wirklich eher um die Vielfalt, gerade am Anfang. Ja? Natürlich gibt es ein Verhältnis, also wie viel am Teller sollte jetzt sollte eben von der bunten Seite kommen. Also du hast sicher so ein Tellermodell schon mal gesehen, wo man sagt, ein Viertel ungefähr Eiweiß, ein Viertel vom Teller Kohlenhydratbeilagen und dann die Hälfte von Gemüse, Salat, Obst, Nüsse, Samenkerne dazu und so weiter. Ja. Also schon, natürlich, insofern schon. Aber wenn du jetzt gerade am Anfang stehst und aus einem Schub rauskommst, dann musst du nicht gleich von 0 auf 100 gehen. Das ist das, was ich meine. Und schau gerne auch, gerade weil jetzt, wenn du dich jetzt mit diesen löslich-unlöslichen Ballaststoffen, wenn du das irgendwie schriftlich haben möchtest, ich habe dir in die Shownotes meinen Darm-zu-Futter-Guide verlinkt, den kannst du dir gratis runterladen. Und ich habe vorher auch noch erwähnt, es sind nicht nur die Ballaststoffe, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist nämlich auch interessant, auch eine eher neuere Erkenntnis, dass unser Darmzoo, vor allem die Bakterien, eben nicht nur was aus den Ballaststoffen macht, aus dem Darm, sondern dass Darmzufutter eben auch sekundäre Pflanzenstoffe sein können. Polyphenole zum Beispiel, das sind die Farben, die in den Gemüsesorten drinnen sind. Das Lycopen in der Tomate oder das lilane, diese lilane Farbe in den blauen Weintrauben oder in den Auberginen. Ja, das sind alles wichtige Komponenten und es muss nicht immer nur, sage ich jetzt einmal, eben hardcore irgendwie Zwiebel, Knoblauch tonnenweise sein oder Hülsenfrüchte, sondern es geht auch über Farben, über Pflanzenvielfalt. Und das kann ich dir eben auch sehr ans Herz legen, dass du da dich damit beschäftigst, wenn du eine CD hast. Da kannst du eben auch gern in den Shownotes meinen Plant Points Tracker nützen. Den habe ich dir da auch verlinkt, habe da auch eine Bauchdetektivgeschichte dazu aufgenommen, wo ich dann noch mehr Hintergrund dazu erkläre. Und da kann man schön schauen, auf viele, viele Pflanzenpunkte kommt man. Ja, warum Pflanzenpunkte? Weil halt die das Darmzufutter drinnen haben. Sowohl die Ballaststoffe, diese löslich, unlöslich und so weiter, als auch die sekundären Pflanzenstoffe beispielsweise. Das ist mal die eine Sache. Und dann gibt es noch so extra Dinge, die immer wieder mal aufpoppen und die ich auch immer wieder mal gefragt werde, zum Beispiel fermentierte Lebensmittel, macht das Sinn? Und ja, das ist ein weiterer sehr spannender Bereich in diesem Zusammenhang. Fermentierte Lebensmittel, die sind zum Beispiel, dass du eine Idee hast, Naturjoghurt, Sauermilch, Buttermilch, Acidophilusmilch, Kefir, Kombucha, auch Käse, Miso, Sojasauce, Sauerteigbrot oder auch Sauerkraut bzw. die koreanische Variante des Kimchi. Und die wirken insgesamt von der Datenlage her antientzündlich, also entzündungshemmend und auch auf den Darm zu. Da gibt es super spannende Zusammenhänge. Wenn dich das näher interessiert, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber schau gern in die Bauchdetektivgeschichte 69 rein. Die habe ich eben genau zu diesem Thema fermentierte Lebensmittel aufgenommen. Es gibt dann auch noch welche, also eine Bauchdetektivgeschichte zum Kefir und eine zum Kombucha. Das ist schon dann ziemlich speziell, aber auch das kannst du dir gerne anhören. Und eine Frage, die natürlich fast immer kommt, wenn ich mit meinen Ernährungstherapie-Patientinnen arbeite, ist, welches Probiotikum soll ich nehmen? Soll ich überhaupt eins nehmen? Wenn ja, welches? Macht das Sinn? Und da ist es so, kommt wieder drauf an, ob Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Bei Morbus Crohn ist es von der Datenlage noch nicht so überzeugend, ja, weder zum akuten Schub, also zu der Behandlung, noch zur Remissionserhaltung. Aber bei Colitis ulcerosa, da gibt es für einzelne Präparate etwas bessere Daten. Da weiß man aus Studien, dass zum Beispiel E. coli Nissle 1917, bekannt als Mutterflor, das ist das Präparat, das man kaufen kann, dass das sehr gut bei der Erhaltung der Remissionsphase unterstützen kann. Also das ist etwas, was wirklich belegt ist. Ich würde da, das muss man natürlich im Auge behalten, da tut sich extrem viel von den Daten her. Ich bin halt immer ein Fan, dass man nicht gießkannenmäßig irgendwas nimmt, ja, und jeder kriegt irgendein Probiotikum, sondern dass man wirklich auch schaut, gibt es da Daten dahinter, dass das wirkt, weil, ich meine, es kostet ja auch Geld. Und außerdem ist es so, dass es insgesamt sich immer mehr abzeichnet, auch allgemein, jetzt nicht nur auf CEDs bezogen, dass die Basis viel wichtiger zu sein scheint. Also sprich genügend Darmzufutter, a.k.a. Ballaststoffe, Plant Points und natürlich ein gesunder Lebensstil, weil wir kommen dann eh später noch dazu, Stress hat auch einen negativen Einfluss beispielsweise auf den Darm zu. Genau. Und natürlich, wenn man von Probiotika spricht, ist im nächsten Satz auch meistens die Frage nach den Präbiotika. Und das ist nicht dasselbe. Pro- und Präbiotika, das Ei macht den Unterschied. Präbiotika sind bestimmte Formen von Darmzufutter, einfach übersetzt. Ja? Also etwas, was wir nicht verdauen können, meistens Kohlenhydrate, die aber vom Darm zu fermentiert genutzt werden. Zum Beispiel eben Inulin, Fructooligosaccharide, Galactooligosaccharide, also FOS und GOS, auch resistente Stärke zum Beispiel und auch das BHGG oder die Akazienfasern. Ja? Und ja, da ist es so, muss man schauen, ob das Sinn macht. Wie gesagt, das ist wieder nur ein Gericht, das ist wieder nur der Pudding. Ja? Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ja, du nimmst jetzt BHGG ein oder du nimmst Inulin ein, wenn du das gut verträgst, ja, das ist oft so, dass das oft schlecht vertragen wird, muss man wirklich schauen, ja, was da auch gut geht. Und natürlich, diese Präbiotika, die fördern gezielt Bakterien und vor allem zum Beispiel Bifidobakterien, teilweise auch das Fecalobacterium prausnitzii und andere Butyratproduzenten. Und deswegen ist es zwar interessant, aber wie gesagt, es ist immer nur eine Einzelsubstanz. Und ja, die Basis ist fast wichtiger, weil es ja nicht nur um das Darmzufutter geht, sondern wenn du ein natürliches Lebensmittel hernimmst, das diese verschiedenen präbiotischen Substanzen drinnen hat, wie ich es vorher erwähnt habe, bei den löslichen Ballaststoffen, dann hast du den Benefit, dass sie das auch gleich noch andere Sachen bringt, eben sekundäre Pflanzenstoffe oder Mikronährstoffe, die auch bei CEDs natürlich immer ein Thema sind. Habe ich auch im Teil 1 genau erklärt, welche Mikronährstoffe da wirklich du im Auge haben solltest, weil man weiß, dass da immer wieder zu Defiziten kommt. Ja, also da auch wieder der Appell an dich, ja, buch dir Termine bei einer spezialisierten Ernährungsfachkraft, die dich da gut begleitet und schaut, dass man diese präbiotischen Substanzen, dass du die über die natürliche Ernährung bekommst. Das ist kein Hexenwerk, wenn man da gut begleitet ist, dann geht das wirklich super easy. Der letzte Punkt oder der letzte Nährstoff, der auch aufpoppt, den ich auch schon besprochen habe im Zusammenhang mit CEDs, sind natürlich Omega-3-Fettsäuren. Und da weiß man ganz genau aus der Biochemie, Omega-3-Fettsäuren, die sind antientzündlich und da macht schon Sinn, dass du das täglich versuchst einzubauen in deine Ernährung. Das bedeutet jetzt zum Beispiel in der Praxis kaltgepresstes Lein, Raps, Walnuss, Öl verwenden für die kalte Küche zum Kochen und Braten. Rapsöl zum Beispiel, raffiniertes Rapsöl oder auch Olivenöl. Das ist jetzt nicht, hat jetzt keine Omega-3-Fettsäuren, sondern Omega-9, aber das ist zumindest immunneutral. Also das ist nicht weder entzündlich noch antientzündlich, ja. Dann natürlich gute Omega-3-Quellen sind auch Leinsamen, Chiasamen oder Walnüsse. Und last but not least, oder das Wichtige, was man eh kennt, der Fisch. Ja? Und wenn du weniger Fisch isst oder wenn du Fisch nicht magst, ja, dann kannst du natürlich auch zu Algen, Mikroalgenöl oder Fischölpräparaten greifen. Da gibt es diverse Firmen, die da gute Produkte herstellen, angefangen von Norsan über Biogena, Bioencapsulations, also da einfach mal durchschauen. Ich empfehle als Darreichungsform immer, wenn es Darmthemen gibt, schaue ich immer eher weg von Kapseln hin zu flüssigem Öl. Das schmeckt auch nicht grauslich, das fischelt nicht, das ist aromatisiert, das geht sehr gut. Also das kannst du einfach auch oder solltest du am Schirm haben. Und ja, um das Ganze abzurunden, ja, welche Ernährungsform hat das alles inkludiert und wo gibt es eben auch gute Daten dafür? Die mediterrane Ernährung. Das ist einfach das, wenn man alle diese Punkte zusammenfasst, dann landet man fast automatisch bei der mediterranen Ernährung. Das hast du bestimmt schon gehört. Die liefert dir einfach viel Darmzufutter über verschiedene pflanzliche Lebensmittel, die da verwendet werden. Hülsenfrüchte sind da integriert, Nüsse und Samen. Es wird mit Olivenöl gekocht, es wird viel Fisch gegessen, traditionell wenig hochverarbeitete Lebensmittel, immer wieder auch fermentierte Lebensmittel. Und das ist einfach das, was man einfach auch empfiehlt. Also es gibt keine spezielle CED-Diät. Ja, wenn, dann wäre es eher die mediterrane Ernährung adaptiert auf deinen Alltag. Bevor wir zur zweiten Säule übergehen, noch ein wichtiger Nachtrag. Ich habe es eh schon gesagt, aber ein gutes Essverhalten gehört für mich zur Säule Ernährung dazu. Das heißt, mindestens genauso wichtig wie was du isst, ist wie du isst. Weil die Verdauung, die beginnt nicht im Darm, sondern schon im Mund. Drum langsam essen, gut kauen, sich Zeit nehmen fürs Essen, möglichst nicht nebenbei essen, regelmäßig essen. Das klingt zwar total banal, ja, aber es wird von vielen Menschen in der westlichen Welt, in unserem stressigen Alltag oft kaum umgesetzt. Und deswegen möchte ich es hier einfach nochmal erwähnt haben. Die zweite Säule, die du auch selbst in der Hand hast oder beeinflussen kannst, ist Stressbalance und dein Lebensstil. Das hat jetzt auf den ersten Blick nichts mit der Ernährung zu tun, ist aber trotzdem enorm wichtig. Denn dein Immunsystem und dein Darm, die reagieren nicht isoliert. Ja? Sie werden einfach beeinflusst von deinem Lifestyle. Ob du Alkohol trinkst und rauchst, wie oft, wie du dich bewegst, ob du gut schläfst oder schlecht und wie deine Stressbalance ausschaut. Und diese Aspekte möchte ich jetzt einfach auch kurz nochmal mit dir beleuchten. Ich glaube, zu Alkohol und Rauchen muss ich nicht viel sagen. Das habe ich eh schon vorher bei den Puzzlesteinen erwähnt. Also bei den Umweltfaktoren beim Rauchen ist die Datenlage klipp und klar. Vor allem beim Morbus Crohn ist, wenn du rauchst und eine CD hast, das ist die wichtigste, eine von den wichtigsten Maßnahmen, da aufzuhören, außerhalb von der medikamentösen Therapie. Und auch Alkohol ist ein großer Triggerfaktor. Das solltest du auf jeden Fall im Auge haben. Ich meine, ist es grundsätzlich, Alkohol ist ein Nervengift, Alkohol ist ein Stressor für den Körper. Ich sage jetzt auch nicht, dass man nie nicht ein Glas trinken darf. Ja, also you do you, aber es sollte dir einfach bewusst sein, dass das einfach eine Auswirkung hat. Vor allem bei uns im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich. Das ist so ein Standard, dass jeder was trinkt oder mittrinken muss und so. Und da, gerade wenn du eine CED hast, würde ich das wirklich mal reflektieren und dir wirklich gut überlegen, wie und wann. Und man kann das ja wirklich auch ausgewählt machen zu Anlässen oder ja, wie auch immer. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Der nächste Punkt oder nächster Aspekt bei dieser Säule Stressbalance und Lifestyle ist die Bewegung. Regelmäßig Bewegung hat viele positive Effekte im Zusammenhang mit CED natürlich auf Stoffwechsel, Immunsystem, Schlafqualität, Stressbalance, also einfach supportiv. Und vergiss auch nie, der Darm liegt ja auf dem Hüftbeugemuskel auf. Das heißt, wenn du die Füße bewegst, Radfahren, Gehen, Laufen, Schwimmen von mir aus, ja, dann oder auch Yoga-Übungen machst, ja, dann bewegst du auch deinen Darm passiv mit. Das ist auch wichtig für die Peristaltik, für den Transport. Mechanismus zu sagen, ja. Also Bewegung ist einfach auch eine Komponente, die du im Auge haben solltest. Und es muss jetzt du musst kein Marathonläufer werden oder ein totaler Gym-Bro. Das ist nicht notwendig. Ja, es geht um Bewegung, die zu dir passt, die dir gut tut, die dir taugt, die dir Spaß macht. Genau. Der nächste wichtige Punkt ist Schlaf. Und Schlaf ist wirklich einer der am meist unterschätzten Einflussfaktoren überhaupt. Nicht nur auf CED, sondern grundsätzlich im Gesundheitsbereich, meiner Meinung nach. Weil während wir schlafen, ist zum Beispiel das Immunsystem extrem aktiv. Es laufen ganz viele Reparatur- und Regenerationsprozesse ab und. Und weil mir Schlaf so wichtig ist, nicht mir persönlich, sondern mir persönlich auch, aber auch für dich jetzt, ja, als Hörer, Hörerin von meinen Bauchdetektivgeschichten. Deswegen habe ich extra auch ein Schlaf-Special in 3 Teilen aufgenommen. Das sind die Bauchdetektivgeschichten 78, 79 und 80. Da gehe ich auch ganz genau drauf ein, auf alle möglichen Aspekte und vor allem gebe ich dir Tipps und Infos an die Hand, mit denen du deinen Schlaf verbessern kannst. Ja? Das ist auch keine Hexerei. Das geht, wenn du dir das raussuchst, was für dich relevant ist und passt und wo du, wenn du einfach das mal reflektierst und deine Themen im Punkto Schlaf mal unter die Lupe nimmst. Ich kann es dir einfach nur sehr ans Herz legen, weil ich es auch bei mir in meinen Ernährungstherapien immer wieder sehe, wie groß und wie wichtig der Einfluss von gutem Schlaf auch auf die Darmgesundheit und die Ernährung generell auch ist. Weil natürlich auch Schlaf die Ernährungsweise und die Lebensmittelauswahl beeinflusst. Aber mehr dazu, wie gesagt, in meinem Schlaf-Special. Guter Schlaf ist gleichzeitig auch ein wichtiger Teil einer funktionierenden Stressbalance. Und Stress, das ist auch der letzte Punkt, den ich hier bei dieser zweiten Säule erwähnen möchte. Wobei man natürlich sagen muss, wieder Stress verursacht jetzt keine CED. Also es ist jetzt nicht so, dass du da deswegen eine CED kriegst. Aber Stress kann einen Schub auslösen, Beschwerden verstärken und auch wiederum mal grundsätzlich auf den Startknopf drücken, gerade chronischer Stress. Und Stress, also erhöhte Cortisolspiegel, dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel, die verschlechtern wiederum deinen Schlaf. Du bewegst dich weniger, du isst unregelmäßiger, du isst anders. Und deswegen gehören Dinge wie Entspannung, Pausen, Me-Time und Self-Care unbedingt mit dazu. Das ist bei mir in der Ernährungstherapie immer ein integraler Bestandteil. Und meine Patienten und Patientinnen, die lernen auch in meinem Distress-Programm nicht nur, wie sie Glaubenssätze überarbeiten können und somit Stress im Vorfeld vielleicht schon vermeiden können, sondern auch, wie sie sich immer wieder ganz bewusst in den Entspannungs- und Verdauungsmodus, also den sogenannten Parasympathikus, schalten können. Das geht über Vagusroutinen und da muss man einfach wissen, welche das sind, wie das geht und das kann man super einbauen in den Alltag. Das ist ganz, ganz wichtig und man kommt einfach nicht drum herum. Und ich weiß natürlich auch durch meinen Austausch mit anderen TherapeutInnen, mit anderen Ernährungsfachkräften und auch ÄrztInnen, dass das, also diese Stressbalance oft genau das ist, was so wichtig wäre, so zentral wäre und was aber bei ganz vielen Betroffenen, nicht nur jetzt bei CED, sondern eben auch beim Reizdarm oder bei anderen Magen-Darm-Themen oft einfach vom Teller fällt. Ja, und das ist schade, weil es einfach so einen wichtigen Einfluss und großen Einfluss hat. Ja, das wären jetzt eben die zwei Säulen, die du in der Hand hast, die du beeinflussen kannst in deinem Alltag. Und das lege ich dir auch wirklich sehr ans Herz. Also wie gesagt, einerseits die Säule Ernährung, andererseits, da geht es eben wirklich um dich und deinen Darm so gut zu versorgen. Und bei der zweiten Säule Stressbalance und Lebensstil, da geht es wirklich darum, dein Immunsystem zu entlasten, überhaupt dein System, auch deinen Darm zu entlasten und auch supportiv dazu beizutragen, dass es deinem Darm so und deinem Darm gut geht. Wichtig ist für mich, dass du dir mitnimmst, es gibt keine spezielle Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa Diät. Es gibt auch keine Wundermittel, es gibt keine Pro- und Präbiotika, die du einfach einnehmen kannst und dann hat sich die Sache. Aber es gibt viele kleine Entscheidungen, die du Tag für Tag treffen kannst und die sich einfach aufsummieren. Mehr Pflanzenvielfalt, also aka Darmzufutter, regelmäßig fermentierte Lebensmittel einbauen, die dir schmecken, die du gern magst, die du gut verträgst, dir mehr Zeit fürs Essen nehmen, auch für ein gutes Essverhalten, besserer und mehr Schlaf, mehr Bewegung oder überhaupt Bewegung, wenig am besten, gar kein Alkohol, nicht rauchen und darauf schauen, dass du eine gute Stressbalance in deinen Alltag hast. Es muss nicht perfekt sein, aber dafür wirklich regelmäßig. Denn das macht es einfach aus. Das hat den größten Effekt und kann dir wirklich helfen, deine Remission möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ja, ich hoffe, dieser zweite Teil meines CED-Specials hat dir weitergeholfen, dir viele Infos an die Hand gegeben, die du jetzt sofort umsetzen kannst. Falls du Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir oder einer spezialisierten Ernährungsfachkraft. Wir unterstützen dich gerne dabei, das alles in deinen Alltag zu integrieren, sodass du es gut umsetzen und einbauen kannst, weil von dem ganzen Wissen, das bringt dir überhaupt nichts, wenn du nicht weißt, wie du es machst und wenn du es nicht täglich machen kannst. Und ich habe dir auch in den Shownotes mein Darmaufbau-Tutorial verlinkt, wo ich ganz viele dieser Aspekte, die wir besprochen haben, unter anderem auch die Stressbalance, aber auch was du am Essverhalten und am Essen grundsätzlich ändern kannst und optimieren kannst, reingepackt. Also nützt das gerne und gib mir auch gerne eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Es kostet dir nur ein paar Minuten deiner Zeit und mir ist es eine Riesenhilfe, weil dadurch meine Bauchdetektivgeschichten viel besser anderen Hilfesuchenden, Infosuchenden angezeigt werden. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.